AfD hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema »Kein Stillstand im Parlament, sachbezogene Mehrheiten nutzen«. Ich eröffne, wenn Sie soweit sind, die Aussprache. Und das Wort erhält für die AfD-Fraktion Sebastian Münzenmeier.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Demokratie besteht aus Debatte und anschließender Entscheidung aufgrund der Debatte. Wenn Helmut Schmidt, von dem dieses Zitat stammt, in dieser Woche das Verhalten von SPD, CDU, Grünen und FDP sehen könnte, er würde sich im Grab umdrehen und rotieren. Alle Tagesordnungspunkte der Opposition einfach abgesetzt. Alle Debatten zu den wirklich wichtigen Themen bei uns hier im Land einfach abgesetzt, wird nur drüber geschwiegen. Die Reste der gescheiterten Ampel haben keine eigene Mehrheit mehr hier im Haus. Aber wenn eine Regierung keine Mehrheit mehr hat, warum sollte dann ein ganzes Parlament aufhören zu arbeiten? Unser Land, gucken Sie sich mal an, wie viele von Ihnen noch hier sind. Sie arbeiten nicht mehr um die Uhrzeit. Ihre Leute sitzen alle schon in der Kneipe, weil sie nichts schaffen, weil sie nur babbeln können. Unser Land steckt in einer riesigen Krise. Die Menschen da draußen leiden. Sie leiden an Energiekosten. Ihre Arbeitsplätze werden ins Ausland verlagert wegen Ihrer Politik. Und die Firmen müssen Insolvenz anmelden. In Großstädten gibt es kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Ganze Brücken stürzen mittlerweile in Deutschland ein. Und die ersten CDU-Politiker fordern mittlerweile die Rente mit 70, weil das Geld für die Rente nicht mehr reicht. Währenddessen strömen Hunderttausende Fremde hier ins Land, wandern in unsere Sozialsysteme ein und sorgen dafür, dass gerade jetzt zur Weihnachtszeit der Besuch eines Weihnachtsmarkts mittlerweile ein Hochsicherheitsrisiko ist. Dieses Land braucht dringende Reformen. Und dafür brauchen wir ein arbeitsfähiges und vor allem ein arbeitswilliges Parlament. Wir haben heute mehrere Initiativen vorgelegt. Wir haben gesagt, es gibt Dinge, die müssen so schnell wie möglich beschlossen werden. Und nur weil Sie versagt haben, weil Sie keine Mehrheit mehr haben, haben wir gesagt, folgende drei Punkte, dafür gäbe es eine Mehrheit hier im Haus. Wiedereinstieg in die Kernkraft. Unser Land braucht günstige Energie. Zweitens, Masseneinwanderung stoppen, Migranten an den Grenzen zurückweisen. Und drittens, Entlastung für unsere Wirtschaft, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sofort abschaffen. Das sind die Themen, die die Menschen da draußen bewegen. Das sind die Themen, für die es hier im Deutschen Bundestag eine Mehrheit gäbe. Heute hätte der Tag sein können, an dem wir hier beginnen, die großen Fehler der Ampel rückabzuwickeln, und wir hätten gemeinsam dafür sorgen können, dass mit unserem Land wieder vorwärts geht. Aber was machen die großen Versprecher von der FDP und CDU? Sie lassen gemeinsam mit Rot-Grün unsere Tagesordnungspunkte nicht mal zu und unterdrücken eine Debatte hier im Hohen Haus. Bei Friedrich Merz klingt das dann so: Wir werden nur noch das zur Debatte zulassen, wo wir uns vorher untereinander mit Rot-Grün in der Sache abgesprochen haben. Ich will keine Mehrheit mit denen da von der AfD oder von den Linken. Was ist denn das für ein Demokratieverständnis? Der eingebildete Friedrich will also hier im Parlament gar nicht mehr diskutieren und will nicht mehr debattieren über das, was bringt, weil am Schluss die falschen Abgeordneten den richtigen Inhalten zustimmen könnten. Oh mein Gott! Ich dachte früher immer mal, in der Demokratie sei es so, dass jede Bundestagsfraktion um Mehrheiten wirbt für die eigenen Ideen und Überzeugungen. Aber davon hat sich die Union grandios verabschiedet mit dem heutigen Tag. Und gerade Sie alle, wie Sie da wieder mit dem Kopf nicken und die heute Morgen hier vom Pult immer von den demokratischen Fraktionen geschwafelt haben, und gerade Sie, die alle das Wort Demokratie wie eine Monstranz vor sich hertreiben, Sie sind es, die die Demokratie mit den Füßen treten, wenn es drauf ankommt, meine Damen und Herren. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir dem einen oder anderen Schreihals hier aus der ersten Reihe mal erklären, was Demokratie bedeutet. Demokratie ist nämlich nicht die Herrschaft einer abgehobenen Politikerkaste, wie sie hier sitzt, die so lange wählen lässt, bis ihr das Ergebnis gefällt. Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, die sich in einer repräsentativen Demokratie durch gewählte Volksvertreter manifestiert. Unsere AfD war bei der letzten bundesweiten Wahl zweitstärkste Kraft in Deutschland. Wir haben die Wahl in Thüringen klar gewonnen. Im Juni haben mehr als 6 Millionen Menschen in Deutschland uns gewählt. Wir sind die Stimme dieser Menschen hier im Parlament. Ob Ihnen das gefällt oder nicht, ist uns ziemlich egal. Demokratie bedeutet, dass Sie das akzeptieren und dass Sie nicht mit irgendwelchen miesen Geschäftsordnungstricks, weil mehr können Sie ja sowieso nicht, dass Sie mit diesen Tricks die Debatte hier unterdrücken und die Lösung für die Menschen da draußen im Land damit verhindern, meine Damen und Herren. Und auf Sie zähle ich sowieso nicht mehr. Sie haben sich ab nächstes Jahr erledigt, aber auch die CDU muss sich jetzt entscheiden. Wollen Sie denn eine andere Migrations- und Energiepolitik, die Sie in den Talkshows fordern, wollen Sie denn wirklich umsetzen? Weil wenn ja, dann geht das nur mit uns. Es kamen zum Beispiel an einem Oktober über 21.000 Menschen zu uns ins Land. Das sind mehr als 700 Migranten pro Tag. In der Bild-Zeitung hat Merz gefordert, wir werden sie an den Grenzen zurückweisen. Hier im Parlament könnte er zeigen, ob er es ernst meint. Aber leider stellen wir heute fest, die Brandmauer ist Ihnen wichtiger als Deutschland und Friedrich Merz ist genauso rückgratlos wie Angela Merkel. Und deswegen hat der heutige Tag eines bewiesen, was wir im nächsten Jahr bei den Wahlen sehen werden. Wer Friedrich Merz wählt, bekommt am Ende rot-grüne Politik. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Nächster Redner ist Dr. Johannes Fechner für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Wir sind weit von einer Staatskrise entfernt. Wir haben kein Chaos hier, sondern wir haben geordnete Verhältnisse. Wir haben ein Grundgesetz, was sehr gut durchdacht ist und uns auch den Weg in diesen Veränderungen zeigt. Aber eins ist auch klar, wir sind für die ganze Wahlperiode gewählt und deshalb darf es jetzt in der Tat nicht zum Stillstand kommen. Wir haben noch sehr viel vor und wir haben auch einiges noch zu tun. Die Herausforderungen sind groß und deswegen müssen wir jetzt bis zum Schluss dieser Wahlperiode Politik für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für unsere Unternehmen machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch wenn wir jetzt einen Auftragsplus bei der Industrie von 4% feststellen können, wir müssen die Unternehmen entlassen. Das kann nicht warten. Wir werden voraussichtlich, ich schätze vor der Sommerpause, vielleicht sogar erst im Herbst, eine neue Regierung haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt die Unternehmen unterstützen, dass wir sie jetzt entlasten. Und da kann ich nur an alle Kolleginnen und Kollegen appellieren. Wir haben das Wachstumspaket vorliegen mit den Abschreibungsmöglichkeiten und vielen Entlastungen für die Wirtschaft. Lassen Sie uns das noch in diesem Jahr verabschieden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Gleiche gilt für das Kindergeld. Lassen Sie uns nicht immer in Sonntagsreden davon sprechen, dass wir die Familien unterstützen müssen. Wir haben einen fertigen Vorschlag, dem wir hier zustimmen können, noch in diesem Jahr. Und dann hätten wir das Kindergeld erhöht. Das wäre eine wichtige Unterstützung für die Familien, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Gleiche gilt auch für das Rentenpaket. Uns sind die Rentnerinnen und Rentner wichtig. Wir wollen stabile Renten, die gesichert sind, generationengerecht. Lassen Sie uns auch das noch in diesem Jahr beraten und hier beschließen. Und schließlich das Deutschland-Ticket. Einer der größten Erfolge der Ampel, dass wir endlich die Tarifgrenzen überwunden haben, dass man deutschlandweit für ein bezahlbares Ticket mit der Bahn oder mit dem Bus fahren kann. Das war ein großer Erfolg. 13 Millionen Abonnenten haben das Deutschland-Ticket. 13 Millionen Abonnenten. Ich kann nur sagen, die sollen sich alle ganz genau anschauen, wer hier im Bundestag sich wie verhält und dafür sorgt, dass es das Deutschland-Ticket auch noch in Zukunft geben wird. Lassen Sie uns auch diese wichtige verkehrspolitische Maßnahme erhalten. Und wir haben auch das Pflegekompetenzgesetz fertig zu diskutieren. Hier ist, ich darf ein bisschen Werbung machen oder Engagement für meinen Wahlkreis zeigen. In meinem Wahlkreis gibt es einen Träger, der über 100 Millionen Euro deutschlandweit in Einrichtungen investieren möchte, mit dem sogenannten Stambulant-Modell. Das schafft günstige Pflege, bezahlbare Pflege und trotzdem bei hoher Qualität. Lassen Sie uns auch das, ich appelliere hier an die Gesundheitspolitiker, in diesem Jahr noch beschließen. Es wäre wichtig, diese Pflegeplätze zu bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir wollen die kalte Progression angehen. Das höre ich immer wieder von FDP und auch von Union immer wieder gefordert. Wir haben jetzt einen ganz konkreten Vorschlag. Lassen Sie uns auch das für die Unternehmen und für, vor allem für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch in diesem Jahr beschließen. Und schließlich, unsere Demokratie steht unter Druck, unbestritten. Wir sind zwar weit davon entfernt, dass hier Demokratiefeinde, Verfassungsfeinde die Mehrheit haben, aber es gilt während den Anfängen. Und deswegen wäre es so wichtig, dass wir auch noch in diesem Jahr einen besseren Schutz für das Bundesverfassungsgericht beschließen. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass wir eben nicht wie in Osteuropa gesehen solche Tendenzen haben. Dort wurde der Rechtsstaat abgebaut und die erste Maßnahme war, die Verfassungsgerichte lahmzulegen. Das passiert uns in Deutschland nicht. Wir sorgen für einen besseren Schutz unseres Verfassungsgerichtes. Und auch den Deutschen Bundestag, den sollten wir noch besser absichern gegen die Spielchen und das Theater von Verfassungsfeinden. Und ich bin guter Dinge, dass uns auch das noch gelingt, eine grundlegende Reform der Geschäftsordnung, dass wir hier transparentere Abläufe haben, dass wir effektiver arbeiten können und dass wir uns noch stärker, besser gegen die Verfassungsfeinde absichern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der Wahlkampf steht vor der Tür. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir beim Abgeordnetengesetz eine Verschärfung vornehmen. Wir Fraktionen bekommen ja Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit. Das ist auch gut, damit wir transparent darstellen können, welche politischen Abläufe hier stattfinden. Die Bürger sollen informiert sein. Aber es muss auch klar sein, dass diese Mittel dann nur für die Fraktionsarbeit verwandt werden und nicht für Parteiarbeit und schon gar nicht zu Wahlkampfzwecken missbraucht werden. Und deswegen wollen wir auch noch in diesem Jahr klare Regeln schaffen, dass diese Gelder nicht missbraucht werden könnten und wenn es geschieht, dann schnell zurückgefordert werden können. Auch das sind wichtige Verschärfungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir in diesem Jahr beschließen sollten. Also, ich komme zum Schluss. Wir hatten einen recht unwürdigen Streit um den Wahltermin. Zeigen wir doch den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir es alle hier ernst meinen, dass wir hier unserem Amtseid nachkommen und für die Bürgerinnen und Bürger und für die Unternehmen hier arbeiten bis zum Schluss der Wahlperiode, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben es in der Hand. Vielen Dank.
Der nächste Redner ist Patrick Schnieder für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich feststellen, der Titel dieser Aktuellen Stunde ist irreführend und falsch. Stillstand gibt es hier im Parlament nicht. Wir sind und bleiben arbeitsfähig, und zwar auch über die Auflösung des Bundestages hinaus. Stillstand herrscht allenfalls in der Bundesregierung. Stillstand herrscht in der Bundesregierung, weil diese Ampelkoalition krachend gescheitert ist und wir einen Kanzler haben, der keine parlamentarische Mehrheit hinter sich mehr versammeln kann. Scholz, SPD und die Grünen hinterlassen uns hier einen Scherbenhaufen. Und ich muss schon sagen, es ist ein seltsames Verständnis von Parlamentarismus, wenn man glaubt, die Opposition muss in einer solchen Situation die Scherben dann zusammenkehren und das reparieren, was sie drei Jahre lang nicht hinbekommen haben. Wir als Opposition kontrollieren die Regierung. Wir führen die besseren Alternativen hier vor. Aber wir sind nicht die Steigbügelhalter für ihre schlechte und gescheiterte Politik. Und ich will das noch einmal sagen. Was ist die Ursache für die jetzige Situation? Es ist ein gescheiterter Kanzler. Es ist eine Lame Duck an der Spitze dieser Regierung. Es ist ein Kanzler, der gesagt hat, wer Führung bestellt, der bekommt sie. Wenn ich unter Führung verstehe, dass ich nicht mal schaffe, einen Termin für das Stellen der Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen, sondern das noch delegieren muss an den Oppositionsführer und an den eigenen Fraktionsführer, dann kann man hier nur sagen, das ist kein Kanzler mehr, das ist allenfalls noch ein Kanzlerdarsteller. Und deshalb ist es gut, dass es Neuwahlen gibt, und zwar zügig. Und deshalb, meine Damen, meine Herren, wir ziehen uns nicht die von Ihnen gezimmerten Schuhe an. Der Souverän hat das Wort. Er wird darüber entscheiden, welche Mehrheiten hier eine Regierung stellen und mit diesen Mehrheiten hier Politik gemacht wird. Allerdings, es gibt einige wenige Vorhaben, die wir für richtig halten, die wir mittragen können und die auch dringlich sind. Das sind auch die Voraussetzungen dafür, dass wir hier die Hand zu diesen Vorhaben noch reichen können. Das sind zum einen die dringend benötigten Ermittlungsbefugnisse zur Telekommunikationsüberwachung in den Fällen von Wohnungseinbruchsdiebstahl, wenn es darum geht, dass wir Bandenkriminalität hier wirksam bekämpfen können. Da werden wir mitstimmen. Und nur nebenbei bemerkt, die da rechts außen waren immer dagegen, dass man das macht. Ich frage mich natürlich, wen Sie schützen wollen bei diesem Vorhaben. Wir werden mit dabei sein, wenn es darum geht, die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts zu stärken. Das haben wir gemeinsam auf den Weg gebracht. Das ist auch wichtig, dass wir das vor dem Ende der Legislaturperiode noch hinbekommen. Auch dazu reichen wir die Hand. Es gibt das Abgeordnetengesetz, Änderung des Abgeordnetengesetzes. Hier geht es vor allem um die Öffentlichkeitsarbeit und an die Adresse der SPD gerichtet. Ja, auch das tragen wir mit. Das ist sinnvoll und vor allem deshalb sinnvoll, weil es bei der SPD in der Vergangenheit immer wieder ein Problem damit gab, ob man bis 6 Wochen vor einer Wahl dann tatsächlich als Fraktion auch Wahlkampf macht oder nicht. Ich bin froh, wenn das dann endlich geregelt wird. Auch dazu reichen wir gerne die Hand. Und deshalb, meine Damen, meine Herren, das ist in der Tat ein reduziertes Programm aufgrund des Scheiterns der Ampel, aber es ist kein Stillstand. Und eine letzte Bemerkung an Sie rechtsaußen, die diese Aktuelle Stunde hier beantragt haben und in Ihrem Beitrag ja noch mal deutlich gemacht haben, warum man mit Ihnen keine gemeinsame Sache machen kann. Wir Demokraten streiten hier untereinander in der Sache. Wir streiten oft auch sehr hart in der Sache. Und dann, wenn wir mal über die Stränge schlagen oder persönlich werden, dann entschuldigen wir uns und dann geht es so weiter, wie das hier seine Richtigkeit hat. Sie machen das ganz anders. Sie machen hier nur Obstruktion. Sie machen unsere demokratischen Institutionen verächtlich. Sie sind gar nicht an diesem Land wirklich interessiert. Und deshalb sage ich Ihnen, mit Ihnen ist kein Staat zu machen. Mit Ihnen werden wir niemals gemeinsame Sache machen.
Die nächste Rednerin ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Dr. Irene Michalitsch.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! In diesen unsicheren und schwierigen Zeiten gibt es auch Dinge, auf die man sich trotz allem felsenfest verlassen kann. Wenn die AfD von Rechtsstaat spricht, dann meint sie nicht etwa das Recht, sondern sie meint rechtsextrem. Wenn die AfD von Frieden spricht, dann meint sie Putin und seinen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und wenn man die AfD von der Arbeit reden hört, also von der Arbeit hier im Parlament, dann meint die AfD Hass, Hetze und Propaganda verbreiten. Alles, was wirklich mit der Arbeit hier im Parlament zu tun hat, also Kompromisse finden, echte Lösungen für die Menschen in unserem Land anzubieten, das Wohl der Menschen dabei auch ganz konkret im Blick zu haben, das ist nicht im Interesse der AfD. Diesem Hass auf Deutschland, meine Damen und Herren, dieser Hetze gegen die Menschen in unserem Land und dieser Propaganda direkt aus den Trollfabriken des Kremls stellen wir uns mit aller Entschiedenheit entgegen, meine Damen und Herren. Und wenn uns etwas daran liegt, den Antidemokraten, den Populisten und den Extremisten das Wasser abzugraben, dann sollten wir als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen und wichtige Dinge gemeinsam auf den Weg bringen und, Herr Schnieder, gerne in der Sache streiten, und zwar hier in der parlamentarischen Debatte. Und da hätte ich mir für diese Sitzungswoche doch deutlich mehr vorstellen können. Darüber haben wir heute Mittag ja auch schon in der Geschäftsordnungsdebatte geredet. Aber mehr war leider nicht möglich, weil Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und FDP, entschieden haben, keine Gesetze und Anträge mit uns beraten zu wollen, bis der Bundeskanzler die Vertrauensfrage gestellt hat. Da rede ich noch nicht mal von Entscheidung, da rede ich erst mal von Beratung. Und das ist für diese Woche schon extrem bedauerlich, dass wir Dinge, die für die Menschen in unserem Land sehr, sehr wichtig sind, und einige sind ja eben schon genannt worden, dass wir die nicht regeln können, weil sie gar nicht erst zulassen, dass wir hier im Parlament darüber beraten, und das hat nichts mit Steigbügelhalterei zu tun, Herr Schnieder, das hat etwas mit Parlamentsverständnis zu tun. Und deswegen kann ich es nicht verstehen, wenn Sie in der Sache streiten wollen, dann können wir gern darüber streiten, ob es für 13 Millionen Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV wichtig ist, auch im kommenden Jahr noch das Deutschlandticket zu haben. Wir sind der Meinung, das ist sehr, sehr wichtig für diese Menschen. Und wir möchten, dass die Leute auch im nächsten Jahr kostengünstig Bus und Bahn fahren können. Und gerade in diesen Zeiten ist es doch wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger sich darauf verlassen können, dass wir hier im Parlament frei von parteitaktischen Erwägungen Gesetze beschließen, die das Leben der Menschen ganz konkret erleichtern. Oder dass wir eben auch Regelungen treffen, die das Leben der Menschen, was schon schwer genug ist, nicht auch noch zusätzlich erschweren. Schon heute ist der Druck auf Menschen, auf Familien unerträglich wegen der hohen Mieten, die einen Großteil des Einkommens auffressen. Und deshalb müssen wir doch auch hier im Parlament die Kraft finden, die Mietpreisbremse zu verlängern, um diese Belastung deutlich abzufedern. Meine Damen und Herren, wer unser Land liebt, der lässt die Menschen eben nicht im Regen stehen, sondern übernimmt Verantwortung. Wir sind dazu bereit, auch wenn wir uns bei manchen Dingen noch Veränderungen hätten vorstellen können. Zum Beispiel beim Steuerfortentwicklungsgesetz, also beim Abbau der sogenannten kalten Progression. Natürlich hätten wir da noch was ändern wollen. Dafür gibt es hier im Haus keine Mehrheit. Aber für uns steht deshalb ganz klar im Vordergrund, dass wir die Bürgerinnen und Bürger jetzt entlasten wollen und nicht erst im Frühsommer, wenn eine neue Regierung im Amt ist. Und Verantwortung heißt eben auch zu sagen, erst das Land und dann die Partei. Und dieser Grundsatz war wohl kaum wichtiger als jetzt in dieser Situation, meine Damen und Herren. Und über die Vertrauensfrage herrscht ja nun Klarheit. Und deswegen habe ich schon die Hoffnung, dass wir hier im Parlament bald wieder ordentlich beraten können. Wir freuen uns jedenfalls, dass wir mit Ihnen noch zusammen vereinbaren konnten, unser Bundesverfassungsgericht vor Verfassungsfeinden besser zu schützen. Aber der Schutz der demokratischen Institutionen, der wird doch gerade dadurch gestärkt, dass Parlamentarismus und Demokratie auch tatsächlich gelebt werden. Und das bedeutet, dass wir als gewählte Abgeordnete so lange hier im Parlament konstruktiv mitarbeiten, bis die Wahlperiode auch tatsächlich zu Ende ist. Und genau dazu fordere ich Sie auf, liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und FDP. Wir haben noch einiges zu regeln, was nicht warten kann. Die Menschen haben deutlich mehr verdient als die Arbeitsverweigerung, die Sie hier gerade ausstrahlen. Und ich finde es wirklich traurig, welche ungelösten Probleme Sie den Menschen dieses Jahr noch unter den Weihnachtsbaum legen wollen. Das ist dann doch eher Stille Nacht als Udo Fröhliche. Lassen Sie uns die ausgehende Wahlperiode nutzen, um die Dinge anzupacken, die keinen Aufschub dulden. Wir sind dazu bereit. Ich hoffe, Sie sind es auch. Herzlichen Dank.
Nächster Redner ist Thorsten Herbst für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die AfD will also der Gralshüter der parlamentarischen Demokratie sein, und sie sorgt sich um die Arbeitsfähigkeit des Bundestages. Das kommt mir reichlich seltsam vor. Das erinnert mich eher an einen Wolf, der in den Schafstall geht und den Lämmern erklärt, dass er ihr neuer Beschützer ist. Das ist wenig glaubwürdig. Ausgerechnet die AfD, dieselbe AfD, die die Nazi-Zeit als Fliegenschiss der Geschichte bezeichnet. Die gleiche AfD, die das Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande bezeichnet. Die gleiche AfD, die den Herrscher im Kreml anhimmelt, meine Damen und Herren. Sie sind keine Gralshüter der Demokratie. Ihre Vorbilder sitzen in Moskau und Peking. Sie sind nicht die Alternative für Deutschland. Sie sind die Alternative für Autokraten. Und Sie erklären hier öffentlich, Sie sorgen sich um unser Land. Sie erinnern sich vielleicht, Sie hatten mal einen Fraktionssprecher, Christian Lüth, und ich zitiere ihn. Er sagte, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Meine Damen und Herren, wie moralisch verkommen, wie unpatriotisch sind diese Aussagen. Das zeigt, keiner ist verächtlicher, schaut verächtlich auf dieses Land wie Sie und auf unser Parlament. Und Sie irren komplett. Dieses Parlament ist arbeitsfähig und es ist beschlussfähig. Wir haben soeben in den letzten Stunden, viele von Ihnen waren da nicht da, Beschlüsse hier im Parlament getroffen. Im Haushaltsausschuss heute wurden ebenfalls Beschlüsse getroffen, und das passiert auch in Zukunft. Dieses Parlament ist in der Lage, Beschlüsse zu treffen, meine Damen und Herren. Was Ihnen nicht gefällt, ist, dass Ihre Meinung sich nicht durchsetzt. Deshalb sind Sie verbittert. Denn Entscheidungen im Parlament fallen mit Mehrheit. Das gefällt nicht immer zwingend mir, das gefällt auch nicht meiner Fraktion. Aber ich verrate Ihnen ein Geheimnis: Entscheidungen mit der Mehrheit sind das Wesensmerkmal der Demokratie, von der Sie wenig verstehen. Und im Übrigen, genau Ihre Pöbeleien, die permanent stattfinden, ja heute auch in großen Debatte heute Mittag, meine Damen und Herren, genau diese Pöbeleien sind kein Gewinn für die politische Kultur in diesem Land und kein Gewinn für die Demokratie. Natürlich haben wir eine neue Situation, weil es nicht mehr die klare Koalitionsmehrheit gibt, die es noch vor 2 Wochen gab. Aber, meine Damen und Herren, wir ringen hier trotzdem um die beste Lösung für unser Land. Wir haben den Wettbewerb der Ideen, und der Bundestag ist und bleibt die Herzkammer der Demokratie in unserem Land. Und ich sage Ihnen ganz klar, Sie werfen ja uns immer ganz viel vor. Sie, manch anderer, dass wir das Fähnlein in den Wind hängen, dass wir an Posten hängen, an Regierungsämtern. Spätestens seit der letzten Woche laufen Ihre Vorwürfe ins Leere. Wir stehen zu unseren Überzeugungen, wir stehen in Treue zur Verfassung. Und, meine Damen und Herren, die Verfassungstreue ist uns wichtiger als das Regierungsamt. Das haben wir bewiesen. Sie haben das noch nie bewiesen. Unser Land, und das ist unbestritten aus unserer Sicht, unser Land braucht einen Neuanfang. Wir brauchen Anreize für die Fleißigen in Deutschland. Wir brauchen einen Staat, der wieder Dinge ermöglicht, aber nicht weiter gängelt und bevormundet. Und wir brauchen eine Anerkennungskultur für die Tüchtigen statt Sozialneid. Darum werden wir kämpfen, weil wir wissen, nicht derjenige ist am sozialsten, der den Menschen das meiste wegnehmen und umverteilen will, sondern derjenige, der dafür sorgt, dass überhaupt etwas umverteilt werden kann. Deshalb kommt Erwirtschaften vor Verteilen, meine Damen und Herren. Unser Land braucht einen neuen Aufbruch, aus unserer Sicht mit mehr Mut zur Freiheit, mit der Stärkung von Marktwirtschaft, mit mehr Leistungsgerechtigkeit. Und mit dieser Position stellen wir uns selbstbewusst dem Votum der Wählerinnen und Wähler am 23. Februar des kommenden Jahres wird entschieden. Und auch das gehört zur Demokratie, meine Damen und Herren.
Nächster Redner ist Dr. Götz Fröbbing für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Parlament ist die beratende Versammlung einer Nation mit einem Interesse, dem des Ganzen, wo nicht lokale Zwecke, nicht lokale Vorurteile bestimmend sein sollten, sondern das allgemeine Wohl. Soweit Edmund Burke in seiner berühmten Rede an die Wähler von Bristol 1774. Meine Damen und Herren, vergleichen wir mal den gegenwärtigen Zustand dieses Parlaments mit dem Ideal von damals. Das ist das genaue Gegenteil, haben Sie aus unserem Parlament gemacht, im Vergleich zu dem, was Burke hier beschreibt, meine Damen und Herren. Wirkliche Beratungen, das Ringen um die beste Lösung zum Wohl des Volkes, es findet nicht mehr statt. SPD, CDU, Grüne und FDP haben sich auf eine verschlankte Tagesordnung des Deutschen Bundestages verständigt. Nur noch zwingend notwendige Tagesordnungspunkte sollen besprochen werden. Initiativen der Opposition, der eigentlichen Opposition, sollen weder mit noch ohne Debatte aufgesetzt werden. Meine Damen und Herren, das ist unparlamentarisch, das ist undemokratisch, das ist ein Anschlag auf die Herzkammer unserer Demokratie. Es ist offenkundig, meine Damen und Herren, das allgemeine Wohl steht für Sie nicht an erster Stelle, sondern Ihre Parteiinteressen. Wir haben derzeit faktisch eine Minderheitsregierung. Das ist zugegeben in der deutschen Parlamentsgeschichte selten, aber in anderen Ländern gang und gäbe. Dort hat man nicht Angst vor dem freien Ringen um die beste Lösung. Minderheitsregierungen, meine Damen und Herren, müssen nicht zwangsläufig mit parlamentarischem Stillstand einhergehen. Sie könnten Sternstunden der Demokratie sein. Aber dafür bräuchte man eben echte und mutige Demokraten. Davon, meine Damen und Herren, haben wir in diesem Parlament zu wenig. Und da hilft es auch nicht, dass Sie sich selbst immer gegenseitig vergewissern, demokratisch zu sein. Jetzt, wo es darauf ankäme, verweigern Sie sich der Demokratie, meine Damen und Herren. Was wäre denn so schlimm daran, wenn Abgeordnete einmal wirklich ihrem Gewissen folgen, wenn ein guter Antrag nur mit den Stimmen der Opposition eine Mehrheit erreicht? Aber wie ich höre, wollen Sie keine Stimmen von der falschen Seite. Verehrte Kollegen von der CDU, wenn es um das Wohl unseres Landes geht, dann gibt es keine solche falsche Seite. Dann stehen Sie mit Ihrer Brandmauer auf der falschen Seite. Nach dem furchtbaren Terroranschlag von Solingen am 25. August dieses Jahres, da hat der Fraktionsvorsitzende der CDU einen Brandbrief an den Kanzler geschrieben. Ich darf daraus zitieren. Geben Sie die Abstimmung im Bundestag über die notwendigen Gesetze frei. Wir wollen keine Beteiligung an Ihrer Regierung und keine Ämter. Wir wollen, dass Sie Ihrem Amtseid nachkommen und Schaden vom deutschen Volk abwenden. Mit uns haben Sie im Deutschen Bundestag dafür eine Mehrheit. Soweit der Kanzler. Was die Vergesslichkeit anbelangt, hat Friedrich Merz tatsächlich schon Kanzlerqualität, meine Damen und Herren. Und tatsächlich hat die CDU ja im September einen solchen Antrag eingebracht. Sein Inhalt: Migrantenzustrom begrenzen und mit Rückführung beginnen. Nicht weitgehend genug, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Und was haben wir erlebt? Letzte Woche stand genau dieser Gesetzentwurf hier auf der Tagesordnung zur zweiten und dritten Beratung. Und er hätte mit den Stimmen aus den Reihen der FDP und AfD vielleicht eine Mehrheit bekommen können. Genau deshalb aber wurde er von der CDU zurückgezogen. Sie hatten Angst, dass Ihr eigener Antrag durchgehen könnte, meine Damen und Herren. Und das lässt tief blicken und sagt viel aus über Ihr Demokratieverständnis. Wer soll Ihnen überhaupt noch glauben, dass Ihre Anträge, die Sie vorher gestellt haben und die so ein bisschen im AfD-Sound geschrieben waren, ernst gemeint waren? Haben Sie all diese Anträge vielleicht nur gestellt, weil Sie wussten, dass sie abgelehnt werden? Und jetzt, wo Sie eine Zustimmung bekommen könnten, stellen Sie keine solchen Anträge mehr. Die längst laufenden Geheimverhandlungen über eine neue Regierung mit den Grünen oder der SPD sollen eben nicht belastet werden, meine Damen und Herren. Sie haben Opposition die ganze Zeit nur simuliert. Das ist schäbig. Meine Damen und Herren, das Problem ist doch, wer Merz wählt, bekommt Habeck. Wie oft haben sich die beiden eigentlich schon zu Geheimverhandlungen getroffen? Die Bürger können wählen, was sie wollen. Sie bekommen immer die gleiche Politik. Da muss man sich über Politikverdrossenheit doch nicht wundern. Nach den nächsten Wahlen, meine Damen und Herren, werden wir im Sinne von Edmund Burke das Parlament wieder zur beratenden und entscheidenden Versammlung unserer Nation machen. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin ist Dorothee Martin für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen und liebe Gäste. 6 Tage nach dem Ausscheiden der FDP aus der Koalition herrschte Klarheit. Mit dem 23. Februar 2025 haben wir den frühestmöglichen Termin für vorgezogene Bundestagswahlen festgelegt. Das ist eine gute Entscheidung, und die unwürdige Debatte um den Wahltermin ist damit endlich beendet. Gut so, meine Damen und Herren. Mit dem Wahltermin ist nun auch der Weg frei für die weitere inhaltliche Auseinandersetzung und Entscheidung. Und die brauchen wir in diesem Parlament, und die findet auch statt, egal welche Hirngespinste die AfD immer wieder von sich gibt. Meine Damen und Herren, wir als SPD, wir tragen Verantwortung für dieses Land. Und ja, wir wollen jetzt noch wichtige Dinge im Bundestag beschließen, die das Leben der Menschen verbessern, die die Wirtschaft stärken und unsere Demokratie festigen. Und dafür werben wir hier auch um die demokratischen Mehrheiten, um den demokratischen Konsens. Und daher appelliere ich noch mal, und wir haben das heute ja schon oft getan, aber man muss es immer wieder tun, weil es geht wirklich um etwas. Daher werbe ich auch noch mal hier an die Adresse der Union, dass sie sich konstruktiv und verantwortungsvoll verhält. Und es ist auch wirklich gut, und das meine ich sehr ernst, dass Sie sich auch ganz klar dafür ausgesprochen haben, dass Sie der Sicherung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundestags hier weiter zustimmen. Was ich aber jetzt wirklich nicht verstehe, und wir haben jetzt wirklich auch die Klarheit, die Sie verlangt haben. Wir haben Klarheit über den Wahltermin, wir haben Klarheit über die Vertrauensfrage. Was ich dann wirklich nicht verstehe, warum Sie sich eben den vielen anderen wichtigen Projekten verweigern. Warum sollten wir denn wirklich jetzt noch warten, bis wir die Steuern für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer senken? Warum sollten wir jetzt hier noch warten, bis wir das Kindergeld erhöhen? Warum sollten wir jetzt noch warten, wurde eben schon mehrfach gesagt, bis wir das Deutschlandticket auch fürs nächste Jahr sichern? Und dabei geht es ja wirklich um eine Übertragung von Mitteln. Ich meine, schlimm genug, dass hier der Ministerpräsident Söder, der ja heute auch war, dieses Ticket abschaffen will. Vielleicht reden Sie mal mit ihm. Aber ich verstehe einfach nicht, warum Sie sich diesen wichtigen Projekten verweigern. Ist vielleicht schon ein Vorgeschmack auf Ihre Politik. Das müssen Sie den Menschen in diesem Land erklären, meine Damen und Herren. Uns ist wichtig, dass wir hier zu konstruktiver Politik zurückkommen, dass wir den Menschen Sicherheit geben. Das ist unser großes Anliegen. Wir sind hier aber in einer Aktuellen Stunde, die die AfD angemeldet hat. Und ich muss wirklich sagen, ich wusste gar nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, aber es ist schon ein scheinheiliger Treppenwitz, wenn ausgerechnet hier die AfD von keinem Stillstand oder von sachbezogenen Mehrheiten redet. Der AfD ging es hier noch nie um Sacharbeit, ganz im Gegenteil. Die AfD verhöhnt unsere Demokratie und dieses Parlament, wo es nur geht, das haben wir gerade wieder gehört. Und daher möchte ich auch noch mal für die SPD ganz klar sagen, mit uns wird es niemals, niemals irgendeine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben, einer Partei, die jeden Tag Hetze verbreitet, die spaltet, die jedes Thema nutzt, um mit Fake News zu verbreiten, um die Menschen aufzustacheln. Wir werden niemals mit einer Partei zusammenarbeiten, die Handlanger Putins sind, Demokratie zerstören möchte, eine offene Gesellschaft zerstören möchte. Eine Partei, das haben wir gerade auch wieder heute im Innenausschuss gehört, die auch gewaltsam von Rechtsextremen gelenkt wird, die für eine rassistische Politik steht, die hier Millionen von Menschen, die zu uns gehören, einfach remigrieren möchte, die gezielt Hass verbreitet, unsere Presse- und Meinungsvielfalt angreift, die ein völkisches Menschenbild propagiert, wie mit ihren Abschottungsfantasien unseren Wohlstand aufs Spiel setzt, die Klimaschutz hier abschaffen will, die unsere Sicherheit gefährdet. Das wird niemals mit uns passieren. Unsere Brandmauer steht, und dieses Parlament braucht die AfD nicht. Vielen Dank.
Dr. Henrik Hoppenstedt erhält das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Kein Stillstand im Parlament, sachbezogene Mehrheiten nutzen. Das ist der verheißungsvolle Titel Ihrer Aktuellen Stunde. Und einen Vorgeschmack auf neue Mehrheiten konnten wir heute Morgen in der Geschäftsordnungsdebatte schon wahrnehmen, als AfD und BSW gemeinsam abgestimmt haben. Damit hat sich wahrscheinlich ein Teil Ihrer Aktuellen Stunde schon erledigt. Ansonsten interpretiere ich das, was Sie hier als Aktuelle Stunde stellen, als einen einzigen verzweifelten Schrei nach Aufmerksamkeit, der aber wie immer ungehört verhallen wird, und zwar aus dem einfachen Grunde, dass dabei bleibt, dass wir mit Ihnen nicht zusammenarbeiten werden. Und wenn Sie sich fragen, warum das so ist, empfehle ich Ihnen einfach mal einen Blick ins Europäische Parlament. Selbst ausgewiesene Rechtspopulisten wie Frau Le Pen aus Frankreich oder Herr Kickl aus Österreich, manche nennen sie sogar rechtsextrem, weigern sich, mit ihnen eine Fraktionsgemeinschaft zu machen, einfach selbst, weil denen ihre Politik und ihre ganze Anwesenheit zu schmuddelig ist, meine Damen und Herren. Und wenn Sie jetzt suggerieren, dass Sie hier sachbezogen arbeiten möchten, dann will ich mal an den letzten Freitag erinnern, wo wir hier über 35 Jahre Mauerfall debattiert haben. Da haben Sie eine Redezeit gekriegt von ganzen 10 Minuten, und Sie haben es geschafft, in diese 10 Minuten 7 Rednerinnen und Redner reinzusetzen. Einfach nur, damit Sie hier in diesem Haus TikTok-Videos drehen können. Das ist das Hohe Haus, das Parlament, und es ist unwürdig, es als Filmstudio zu missbrauchen, meine Damen und Herren. Ansonsten ist es gut, dass wir jetzt Klarheit über den Wahltermin haben. Es ist absurd, dass der Bundeskanzler ernsthaft geglaubt hat, bis zum 15.01. mit dem Stellen der Vertrauensfrage warten zu können. Das zeigt offensichtlich die große Nervosität und Angst vor den Wählerinnen und Wählern. Und es ist gut, und es zeigt auch die Handlungsfähigkeit, dass der Fraktionsvorsitzende der SPD und unser Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz diese wichtige Entscheidung, die eigentlich der Bundeskanzler hätte treffen müssen, jetzt für ihn, für den Kanzler auf Abruf auch getroffen haben. Und jetzt wirbt natürlich Rot-Grün, wir können das hier an allen Stellen besichtigen, um Mehrheiten auch mit uns. Und wir werden diese Mehrheiten selbstverständlich dann gewährleisten, wenn es verantwortungsvoll ist. Und wir werden morgen schon über die Strafprozessordnung debattieren. Und wir werden morgen zustimmen, wenn es darum geht, dass Strafvermittlungsbehörden weiter auch Telekommunikationsüberwachung bei zum Beispiel Einbruch, Diebstahl machen können. Das ist doch selbstverständlich. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir auch beim Bundesverfassungsgericht gemeinsam weiterarbeiten werden. Aber, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, was wir definitiv nicht tun werden, ist, dass wir über Ihre Wahlkampfstöckchen von Rot-Grün jetzt springen werden. Und da kommt dann immer dieses Beispiel mit der Kindergelderhöhung und der kalten Progression. Und da will ich Ihnen mal sagen, in dem Steuerfortentwicklungsgesetz sind auch die Regelungen zur nationalen Steuergestaltung mit drin. Das ist ein absolutes Bürokratiemonster, was dazu führt, dass deutsche Unternehmen noch mal mehr Mitteilungspflichten zu erfüllen haben, in diesem Fall an das Bundeszentralamt für Steuern. Und unsere Meinung ist, das brauchen wir nicht. Und wenn Sie dann das alles mit einem Paket verknüpfen, einfach damit Sie sagen können, die böse Union macht bei der Kindergelderhöhung nicht mit, dann ist das ein so billiger Populismus, das merken die Wählerinnen und Wähler, damit kommen Sie nicht durch, meine Damen und Herren. Und ganz ähnlich ist es übrigens beim Rentenpaket 2. Mit diesem Rentenpaket 2 machen Sie nichts einfach mehr, als dass Sie die zukünftige Generation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einseitig mit den Risiken und den Entwicklungen des demografischen Faktors alleine lassen. Und das können wir nicht machen, wenn wir generationengerecht vorgehen. Und das führt dazu, dass am Ende die Rentenbeiträge von jetzt 18,6 perspektivisch auf über 23% steigern werden. Und wir haben das gleiche Problem übrigens in diesen drei Ampeljahren aufgrund der Steigerungen bei der Pflegeversicherung und bei der Krankenversicherung. Die Sozialversicherungsbeiträge krachen durch die Decke. Und wir haben heute Herrn Heil insgesamt viermal befragt, was denn eigentlich die Maßnahmen der Bundesregierung sind, um dieses Thema einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und die Antwort war viermal nichts, rein gar nichts. Und meine Damen und Herren, ich freue mich aus diesem Grunde auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf, weil wir mit dieser Nullnummer an Lösungen, die Sie hier bieten, dann auch wirklich in den Streit treten können vor den Wählerinnen und Wählern, wo wir darüber diskutieren können, was sind eigentlich seriöse und nicht einfach nur schnell hingeklatschte populistische Konzepte. Wie gesagt, ich freue mich darauf. Mit uns sind solche Gesetzesvorhaben jedenfalls in der Übergangszeit nicht zu machen und darüber hinaus im Übrigen auch nicht. Herzlichen Dank.
Der nächste Redner ist Dr. Till Steffen für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Hoppenstedt, ich weiß, ich schätze Sie sehr, aber das sage ich jedes Mal, das ist auch so. Es ist auch so. Und das Gute finde ich ja, dass wir hier einen ganz breiten Konsens haben. Sie haben ja ausdrücklich bestätigt, was Frau Mihalic eben gesagt hat, also wo Sie leider doch nicht mehr in der Lage sind, für die Menschen in diesem Land jetzt noch vor der Wahl Lösungen herbeizuführen. Sie möchten das lieber in den Wahlkampf dann reinziehen, ist auch legitim, kann man so machen. Aber damit ist dieser Sachverhalt immerhin einvernehmlich aufgeklärt. Wunderbar. Und das ist ja auch tatsächlich der zentrale Punkt, woher bezieht das Parlament seine Macht? Und ein hochgeachteter früherer Fraktionsvorsitzender der SPD hat mal gesagt, kein Gesetz verlässt das Parlament so, wie es hineingegangen ist. Das sogenannte Strucksche Gesetz verweist ja auf die Sacharbeit. Und wie gelingt es Abgeordneten, wirklich dann diese Macht zu entfalten? Die erste Voraussetzung ist, dass man auf der Basis von Fakten argumentiert. Und deswegen ist die AfD natürlich schon mal ein ziemlich schlechter Berater, weil sie arbeitet ja regelhaft mit Lügen. Also entweder denjenigen, die sie aus China oder Russland importiert. Und wenn die nicht reichen, dann erfindet sie auch noch eigene. Und was dann das Zweite? Das Rückgrat unserer Sacharbeit. Das sind fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hart an den Gesetzentwürfen arbeiten. Ihre Mitarbeiter, die arbeiten ja nur an TikTok, den ganzen Tag lang, rauf und runter, nichts anderes. Sieht man ja auch, dass tatsächlich bei Ihnen gar nichts anderes passiert. Und deswegen kommt bei Ihnen ja auch nichts mehr raus. Deswegen gibt es ja voll gar keine Anträge von Ihnen, die wirklich auf Basis von Sacharbeit erstellt wurden. Und drittens ist Ihr Ziel ja auch gar nicht Sachpolitik, sondern Sie wollen die Zerstörung und Zersetzung des demokratischen Rechtsstaats und seiner Institutionen. Und deswegen bin ich tatsächlich, also Herr Münzenmaier tritt hier auf, ein Abgeordneter in seiner vorherigen Vergangenheit verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung. Also ich bin ehrlich gesagt froh. Ich bin froh, dass Sie den Teleskopschlagstock nicht gleich mitgebracht haben. Und wenn hier Herr Frömming auftritt und sagt, das, was wir hier machen, sei ein Anschlag auf die Herzkammer der Demokratie. Frau Malsack-Winkemann, die hat den Anschlag auf die Herzkammer der Demokratie geplant. Die hat hier dieses Parlament ausgeforscht, um ihre Mittäter dazu zu bringen, hier im Parlament Gewalttaten zu verüben. Und Frau Malsack-Winkemann ist noch als Kandidatin der AfD bei der Wiederholungswahl zur Bundestagswahl in Berlin angetreten, als sie schon in Untersuchungshaft saß. Das ist das, was Sie anzubieten haben. Diejenigen machen hier den Anschlag auf die Demokratie. Und wir können es ja lernen. Bei allen rechten Terrorgruppen sieht man sofort die Verwicklung mit der AfD. Ob es jetzt Nordkreuz ist oder die sächsischen Separatisten, wo wir mittlerweile wissen, dass insgesamt sechs von denjenigen, die hier Mittäter sind, entweder AfD-Mitglieder sind oder Mitglieder der Jungen Alternative. Das heißt, sie sind vollkommen offen zum rechten Terrorismus. Und das wird immer erst dann korrigiert, wenn es öffentlich wird. Dann distanzieren Sie sich schnell. Aber vorher wollen Sie von nichts gewusst haben. Und deshalb ist es auch wirklich eine wirklich sehr passende Fügung. Auch darüber werden wir noch in dieser Wahlperiode zu sprechen haben. Heute haben 113 Abgeordnete einen Antrag vorgelegt, wo sie gesagt haben, es wird Zeit, dass das Bundesverfassungsgericht sich mit der Frage beschäftigt, ob diese Partei verfassungsfeindlich ist. Und das werden wir auch noch in dieser Wahlperiode besprechen. Also wir werden diese Wahlperiode für diese dem Parlament zugewiesene Aufgabe nutzen. Und deswegen, es wird deutlich, die AfD ist gar nicht fähig, hier sachlich zu arbeiten. Das machen jetzt auch Ihre Zwischenrufe deutlich. Das haben hier alle verstanden. Das hat die Debatte deutlich gemacht. Und ich möchte mich auch wirklich bedanken für die sehr klaren Worte, die hier von den Rednern der Union gekommen sind, dass auch die Union erklärt hat, es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Das hat vorhin Herr Merz hier klar erklärt. Ich finde das gut, dass das auch in diesen Zeiten sehr klar erklärt wird. Und ich muss mich insoweit ja schon schützend vor Herrn Merz und die Union stellen. Und in Richtung AfD kann ich nur sagen, verstehen Sie es doch, die CDU möchte mit Ihnen nichts zu tun haben. Das ist nichts anderes als politisches Stalking. Herzlichen Dank.
Nächster Redner ist Manuel Höferlin für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Deutschland steht an einer Weggabelung. Diese Richtungsentscheidung, sie ist grundsätzlich. Die einen wollen Probleme mit mehr Geld aus Schulden und Steuererhöhungen lösen, die anderen strukturelle Probleme mit Veränderungen, Innovation, Wachstum und Wohlstand. Und diese Richtungsentscheidung, sie ist notwendig, denn unser Land braucht Veränderungen, und zwar tiefgreifende. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, lassen sich nicht durch das Drehen an kleinen Rädchen lösen oder durch technokratische Maßnahmen. Wir brauchen eine echte Wirtschaftswende, eine, die den Menschen wieder Vertrauen und Zuversicht gibt. Vertrauen, dass sie auch morgen noch ihren Job haben werden, die Zuversicht, dass sie auch morgen noch ihre Familien versorgen können, dass die Zukunft ihrer Kinder gesichert ist. Und für die Kinder und die Kindeskinder haben wir auch die Schuldenbremse im Grundgesetz. Das ist die Vorsorge, die Generationengerechtigkeit. Und deswegen sind wir Freien Demokraten auch immer so vorsichtig, dass die Schuldenbremse eingehalten wird, meine Damen und Herren. Deutschland braucht aber auch eine Wirtschaftswende, die den Stolz zurückbringt auf das, was unser Land leisten kann. Wenn die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden, dann können sich die Stärken unserer Gesellschaft auch wieder entfalten. Es ist Zeit, die strukturellen Probleme unseres Landes entschlossen anzugehen. Bürokratie und Regelungswut, sie ersticken unsere Innovationskraft. Der demografische Wandel verschärft den Fachkräftemangel und belastet unsere sozialen Sicherungssysteme. Dazu kommen hohe Energiepreise und ein nationaler Sonderweg beim Klimaschutz, der die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands schwächt. Wir Freie Demokraten, wir glauben an eine Politik, die Menschen und Unternehmen Chancen und Freiheit gibt, statt sie mit Vorschriften zu hemmen. Wir setzen auf Technologieoffenheit und Fortschritt. Und das ist es, was unser Land braucht, meine Damen und Herren. Nicht alles war schlecht in den letzten 3 Jahren. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beispielsweise, das war ein wichtiger Schritt. Und ohne uns Liberale, ohne die SPD und die Grünen gäbe es dieses Gesetz jetzt nicht. Und es war seit Jahrzehnten überfällig. Unsere Wirtschaft hat lange auf diese klaren Regeln gewartet, um die dringend benötigten Fachkräfte ins Land holen zu können. Aber jetzt muss es auch umgesetzt werden, meine Damen und Herren. Und die Langsamkeit in diesem Land bremst es weiter aus. Unsere Unternehmen können nicht länger darauf warten. Deswegen muss jetzt endlich Dampf gemacht werden, meine Damen und Herren. Und die strukturellen Herausforderungen, die unser Land heute bremsen, sie verlangen nach klaren Antworten. Dazu gehört auch der Mut, Infrastrukturen und Staatsorganisationen zu modernisieren. Das festgefahrene Silo-Denken auch in unseren Ministerien muss beendet werden. Das sind auch keine kurzfristigen, schnellen Projekte. Es ist eine gezielte Modernisierung für unser Land und unsere Zukunft. Ein entscheidender Schritt beispielsweise wäre ein echtes, eigenständiges Digitalministerium. Ja, und ein Punkt, den ich seit Jahren hier vortrage und schon 2017 ein konkretes Szenario dafür ausgearbeitet und vorgelegt habe. Es könnte die digitale Transformation in allen Bereichen vorantreiben, damit Deutschland endlich den Anschluss findet, wieder Tempo aufnimmt und vorne mitspielt. Das wäre so dringend nötig, und ich hoffe, es kommt noch. In der verbleibenden Zeit bis zur Wahl, meine Damen und Herren, hat der Bundestag die Verantwortung, wichtige Entscheidungen zu treffen. Alles, was unsere Wirtschaft stärkt oder die demokratischen Grundpfeiler sichert, ist auch mit uns noch möglich. Und ich will ein Beispiel auch nennen. Es ist Aufgabe dieses Hauses, unser Bundesverfassungsgericht als Schutzpfeiler der Demokratie und des Rechtsstaates unangreifbar zu halten. Und die FDP-Fraktion ist bereit, noch in dieser Legislaturperiode die notwendigen Schritte zu gehen, um das Gericht vor Bedrohungen zu schützen, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich bitte auch ein paar grundsätzliche Dinge am Ende meiner Rede sagen. Es ist möglicherweise die letzte Rede im Deutschen Bundestag, weil ich mich entschlossen habe, nicht wieder hier zu kandidieren. Freiheit stirbt immer scheibchenweise. Das Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit bedarf eines klugen und vorsichtigen Ausgleichs. Der Bürger darf nie, nie in die Position kommen, den Staat fragen zu müssen, was er noch tun darf. Und der Staat muss vielmehr immer, immer genau begründen, warum er die Freiheiten der Bürger einschränken muss und will. Und ich hoffe, dass Sie auch zukünftig das in Ihren Debatten um Vorratsdatenspeicherung, um Befugnisse und Überwachungen immer berücksichtigen. Jimmy Schulz aus der Cloud und ich aus Rheinland-Pfalz werden darauf achten. Zum Abschluss möchte ich die Anwesenden hier noch und die zukünftigen Kollegen einen Appell richten. Der Bundestag ist nicht nur Gesetzgebungsorgan, er ist nicht nur Herzstück der Demokratie. Sie alle, wir alle, wir sind Vorbilder. Es ist eine Verantwortung, mit Respekt, mit Nachdruck miteinander hier zu debattieren. Streiten ja, hart in der Sache, aber nicht persönlich. Ich hoffe, dass es in Zukunft hier eine Kultur dieses Streits gibt. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Höferlin. Und jetzt gebe ich das Wort an Karin Ley für die Gruppe Die Linke.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ampel ist gescheitert. Jetzt ist die Stunde des Parlaments. Jetzt ist die Zeit, in der man die zentralen Probleme des Landes anpacken könnte und versuchen könnte, ohne Koalitionszwang Mehrheiten zu finden. Man könnte zum Beispiel endlich mal was für Mieterinnen und Mieter machen. Es ist ja immerhin die Mehrheit in diesem Land. Olaf Scholz ist als Mietenkanzler angetreten. Passiert ist in 3 Jahren nichts. Keine Deckelung der Bestandsmieten, kein besserer Kündigungsschutz, noch nicht einmal die simple Verlängerung der Mietpreisbremse haben Sie hingekriegt. Das ist doch eine einzige Enttäuschung. Und noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik sind die Mieten und die Heizkosten so stark gestiegen wie in der Amtszeit von Olaf Scholz. Mietpreise auf historischem Höchststand, Sozialwohnungen auf historischem Tiefstand. Das ist doch das absolute Armutszeugnis für eine Ampelkoalition, die hier als Fortschrittskoalition angetreten ist. Wir als Linke wollten heute ein Gesetz gegen Mietwucher einbringen. Überhöhte Mieten sind an der Tagesordnung in diesem Land und auch schon jetzt eine Ordnungswidrigkeit. Das ist aber leider in Vergessenheit geraten, und nur eine einzige Stadt in diesem Land verfolgt es systematisch. Das ist Frankfurt am Main, und hier konnten schon tausenden Mieterhaushalten geholfen werden. Das sollte Schule machen. Und damit noch mehr Städte diesem tollen Beispiel folgen können, muss die Anwendung eben erleichtert werden. Und das wissen Sie auch. Und genau das fordert auch der Bundesrat. Der Gesetzentwurf zur besseren Bekämpfung von Mietwucher stammt aus Bayern, von Markus Söder, CSU. Mitgezeichnet vom schwarz-grünen Nordrhein-Westfalen und vom rot-grünen Hamburg. Es gab dafür eine Mehrheit im Bundesrat, und es hätte auch hier eine Chance auf eine demokratische Mehrheit gegeben. Denn wenn eine Fraktion dann mit Sicherheit nicht zugestimmt hätte, dann wären es die Vögel auf der rechten Seite gewesen. So viel ist sicher. Aber nein, uns wurde als Linke verweigert, dieses kluge Gesetz des Bundesrates hier heute einzubringen. Das ist beschämend und das ist wirklich undemokratisch. Und ja, liebe Freundinnen und Freunde von SPD und Grünen, bisher hieß es ja immer, ja, die FDP blockiert das soziale Mietrecht. Nein, heute habt ihr es selbst blockiert. Das ist die Wahrheit. Und an die CDU, auch Sie haben sich verweigert, das Thema Mietwucher und Mieterschutz heute zu debattieren. Das haben Sie blockiert, aber dann reichen Sie eine Aktuelle Stunde gegen die Legalisierung von Cannabis ein. Ja, Himmel, Herr Gott, noch mal, was haben Sie denn für Probleme? Was haben Sie denn geraucht? Das muss wirklich schlechtes Zeug gewesen sein. Jetzt ist es an der Zeit, Mehrheiten zu finden, um das Mietrecht sozialer zu machen. Wir als Linke sind dazu bereit.
Nächste Rednerin ist Daniela Ludwig. Ach so, da. Daniela Ludwig für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist gesagt worden, wir befinden uns in historischen Zeiten, in durchaus herausfordernden Zeiten. Und wir befinden uns jedenfalls nicht in Zeiten für Aussitzereien und Tricksereien. Und einer der Ersten, der das zu spüren bekommen hat, war der Bundeskanzler. Und das ist auch gut so. Deswegen sind wir jetzt endlich auch gemeinsam auf einem Weg zu Neuwahlen. Und ich denke, das ist auch genau das, was die Menschen jetzt erwarten. Sie erwarten kein Ping-Pong-Spiel zwischen Themen, wechselnden Mehrheiten, mal so, sondern sie erwarten schnelle Wahlen, weil sie, das Volk, die Wählerinnen und Wähler, die einzigen sind, die uns wieder Legitimation und damit auch Mehrheiten und neue Mehrheiten geben können. Deswegen ist es richtig, dass es Neuwahlen gibt. Und das bringt es einfach mit sich, dass wir derzeit keine Regierung mit einer Mehrheit haben. Das soll in einer Demokratie vorkommen. Das schmerzt. Wir selber als Oppositionsfraktion haben es natürlich auch erleben dürfen, die letzten 3,5 Jahre, dass es keinen Spaß macht, keine Mehrheit zu haben. Aber das heißt noch lange nicht, dass Sie jetzt einfach hergehen können und in so einer Art rot-grünen Wunschdenken jetzt noch sich Projekte aus den Fingern saugen, die Sie vorher mit Mehrheit nicht durchbekommen haben. Und da sind wir auch die Falschen, und dafür werden wir auch Ihnen das Trittbrett nicht halten. Nee, das ist kein, wissen Sie, wenn Sie jetzt wieder mit dem Kindergeld und der kalten Progression kommen, da hat Hendrik Hoppenstedt alles dazu gesagt. Das Deutschlandticket übrigens, da gab es eine beschlussfähige Lösung. Die 10. Änderung des Regionalisierungsgesetzes sah eine Lösung vor, ist von den Grünen blockiert worden. Somit stimmt meine Theorie, Sie kommen jetzt mit Dingen um die Ecke, die Sie in der Ampel nicht hinbekommen haben, und jetzt haben Sie bedauerlicherweise keine Mehrheit mehr. Versuchen Sie also nicht, die Leute draußen für blöd zu verkaufen. Die erkennen das nämlich ziemlich genau, was hier für Spielchen gespielt werden. Und ich sagte es bereits, es ist nicht Zeit für Spielchen. Denn Spielchen, Tricksereien, Aussitzereien befördern nur weiter die Politikverdrossenheit, und sie befördern vor allem die Stärke der Ränder, von denen wir uns jetzt gerade einig waren, dass wir das genau nicht wollen, weder rechts noch links. Und deswegen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, haben wir klar gemacht, eine angekündigte Vertrauensfrage ist noch keine Vertrauensfrage, sie ist nur die Ankündigung derselben. Und deswegen warten wir erstmal darauf, dass das alles so vollzogen wird. Und dann haben wir Ihnen sehr klar gesagt, in welchen inhaltlichen Grenzen wir mit Ihnen mitgehen wollen, und zwar mit objektiv nachvollziehbaren Begründungen. TKÜ, Wohnungseinbruchsdiebstahl, würde auslaufen. Deswegen müssen wir das machen, weil wir auch den Schutz der Bürgerinnen und Bürger verbanden wollen. Resilienz des Bundesverfassungsgerichts machen wir gerne mit, haben wir auch immer signalisiert, dass das auch unser Anliegen ist, möglichst noch vor Ende dieser Legislatur. Jetzt kommt das Ende früher, also machen wir das. Die Neuregelungen im Abgeordnetengesetz hat mein Kollege Schnieder ausgeführt, etwas, was wir mittragen. Und dass wir Mandate der Bundeswehr, wenn es denn nötig ist, verlängern, denke ich, muss ich ja auch niemandem erklären. Der Rest ist Sache einer neuen, stabilen, verlässlichen Mehrheit und einer neuen Regierung. Vielen herzlichen Dank.
Der nächste Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es sind ja hier schon einige grundsätzliche Dinge angesprochen worden. Als Anwalt fühle ich mich verpflichtet, und ich möchte, dass das auch im Protokoll erscheint. Da stelle ich fest, weil ich im Verfassungsrecht ein bisschen Kenntnisse habe, dass der Weg, den die CDU gewählt hat, die Beschleunigung der Neuwahl zu fordern, schlichtweg verfassungswidrig ist. Der Einzige, der nach unserem Grundgesetz, Sie brauchen nicht schreien, das überzeugt mich nicht, der Einzige, der nach dem Grundgesetz berechtigt ist, den Zeitpunkt, wann er die Vertrauensfrage stellt, ist der Bundeskanzler und sonst niemand. Und Sie haben aber mit der Androhung, und das ist eine Nötigung, die direkt gegen die parlamentarische Demokratie gerichtet ist, mit der Androhung, dass Sie nicht mehr mitarbeiten wollen, haben Sie erzwungen, gestützt auf die Massenmedien, die wir haben. Die Bild-Zeitung hat eine tagelange Kampagne in diese Richtung gemacht. Und Sie haben den Zeitpunkt dadurch vorverlegt, dass Ihr Herr Merz mit dem Herrn Lindner sicher vereinbart hat, wann die Koalition platzt. Denn der erste Putsch war ja schon im Sommer, den Sie angezielt haben. Sie behaupten, Sie wären Demokraten. Wissen Sie, was Sie sind? Das genaue Gegenteil. Eine Partei, die sagt, diese Leute, die haben vielleicht 5 oder 6 Millionen Stimmen gekriegt.
Sie müssen jetzt langsam
aber wir
zum Schluss
meinen,
kommen.
Die sind keine Demokraten, und was die wollen, erkennen wir nicht an. Wissen Sie, was das ist? Das Ende der Demokratie, und das werden die Menschen mitkriegen.
Herr Fahle,
Sie werden für Ihr
Ihre
Lachen
Redezeit ist schon abgelaufen.
Noch bestraft durch Stimmen, die Sie nicht mehr
Danke.
Bekommen werden. Ich bedanke mich und
Super.
Wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Das wünsche ich Ihnen auch. Und der letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde ist Sebastian Hartmann für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, kein Stillstand im Parlament, sachbezogene Mehrheiten nutzen, tolle Sache. Da kann man ja gar nicht gegen sein. Sachbezogene Arbeit, das ist eine gute Sache. Das ist ja wieder ein Titel, wo soll denn da Widerspruch kommen? Aber dann schauen wir uns doch mal an, was die AfD will. Wo will sie denn gemeinsame Sache machen? Sie an der rechten Seite. Mit Putin? China? Zersetzung von innen? Oder soll es Deutschland schlecht gehen, damit es der AfD gut geht? Haben wir gehört, ist der Pressesprecher der AfD. Führen Sie hier Abgeordnete, Feinde des Parlaments, der Demokratie durchs Haus, einen Angriff zu planen? Gemeinsame Sache mit Reichsbürgern? Zersetzung des Staates, Bezahlung von Putin oder Lob für einen Angriffskrieg. Das soll Deutschlands Zukunft sein, meine Damen und Herren. Unsere Demokratie, unsere Verfassung und dieses Hohe Haus ist stärker, als dass wir diesen Rat vom rechten Rand bräuchten. Wir identifizieren das, und Sie haben niemals etwas im Guten im Schilde geführt. Und deswegen werden wir an dieser Stelle nicht mitmachen. Ich sage es Ihnen in aller Klarheit. Unsere Freiheit ist bedroht. Wir haben unterschiedliche Antworten vernommen. Die Freiheit des Einzelnen, sein Leben so zu verwirklichen, so zu gestalten, dass man das, was man als sein Glück verwirklicht, wie man durch das Leben geht, möglicherweise den Weg dann geht, ohne die Bevormundung. Da gebe ich dir, lieber Manuel Höferlin, auch danke für die Zusammenarbeit, ausdrücklich recht. Es scheiden die Wege, die man dadurch geht, aber auch die Freiheit im Äußeren, was gerade unsere Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die westlichen Demokratien angeht. Auch das ist bedroht. Meine Damen und Herren, der Populismus und der Extremismus, er bricht ein in unsere Gesellschaft. Und die Zersetzung, die beginnt doch mit dem Diskreditieren des demokratischen Diskurses oder des Prozesses. Deswegen ist wichtig, dass klargemacht worden ist, ja, wir sind als Parlament handlungsfähig. Wir sind in der Lage zu diskutieren, möglicherweise gemeinsame Mehrheiten zu finden, zu beschließen. Und es ist ein guter Moment gewesen, unabhängig davon, ob es eine Regierungsmehrheit gab, dass auch bei wesentlichen Anliegen die demokratische Opposition mit den Regierungskoalitionen gestimmt hat. Das sollte man nicht vergessen. Ja, wir waren konfrontiert mit Herausforderungen, die so nicht absehbar waren. Die Migrationsfrage war mit dem Ende der Regierung Merkel nicht gelöst. Das haben wir auf europäischer Ebene nun angepackt und hinbekommen. Aber wir waren damit konfrontiert, wenige Tage nachdem die sogenannte Fortschrittskoalition in die Regierungsverantwortung kam, dass ein Angriffskrieg mitten in Europa zu Millionen von Geflüchteten führte. Und auch das ist etwas, was die AfD perfiderweise missbrauchte. Ihnen ging es nie darum, den Geflüchteten zu helfen, sondern sie haben das als Treiber für ihre perfide Zersetzungsstrategie in diesem Land genutzt und doch gemeinsam in der russischen Botschaft den Angriff gefeiert, an Tagen, wo es darum ging, dass wir das freie, das unabhängige Europa, das sich niemals wieder durch militärische Gewalt dominieren lassen will, von welchem Diktator auch immer, das ist die AfD. Und damit waren wir konfrontiert. Und es ist ausdrücklich auch der Union zu danken, und das ist der Appell an die staatspolitische Verantwortung, dass man gemeinsam ein 100-Milliarden-Euro-Programm auf den Weg gebracht hat, weil wir werden aufgerufen sein, unsere Freiheit auch konkret im Tun zu verteidigen. Niemand will eine Aufrüstung, niemand will, dass das Militärische wieder dominiert, aber wir werden uns in Europa wieder gemeinsam stärker aufstellen müssen, auch gerade unter dem Eindruck der außenpolitischen Veränderungen in den USA. Lassen Sie mich mit den USA auch noch mal auf den Wahlakt als solchen eingehen. Karl Popper wies darauf hin, dass die Herrschaft der Mehrheit gar nicht das entscheidende Merkmal der Demokratie ist, sondern auf die Bedeutung des Wahlaktes als dem friedlichen Übergang der Macht von der einen Seite auf die andere Seite. Wir werden in Deutschland wählen. Wir werden Wahlen haben in kürzester Zeit. Man mag jetzt über den Wahltermin lamentieren, ob der Bundeskanzler hätte früher oder später stellen müssen. Auch das ist die Möglichkeit, um den besten Kurs zu ringen, und es soll ein fairer Wettbewerb sein. Aber wenn wir die Grundfeste schon in Frage stellen, eine unabhängige Wahlleitung, die wir hatten in Deutschland, egal ob mit oder ohne Parteibuch, es ist ohne Parteibuch, dann ist es eine Gefahr für die Demokratie als solche, weil die Saat des Zweifels, dass es nicht mit rechten Dingen zuging, das ist das Gefährliche. Und ich sage zu, dass wir gemeinsam es auf den Weg gebracht haben, dass am Ende eine Stärke, liebe Mitbürger und Mitbürger, dass das gelungen ist, sich jetzt auf diesen Termin zu verständigen. Wir fürchten die Wahl nicht. Wir freuen uns auf die harte Auseinandersetzung in der Sache, denn es geht um was. Und es ist klar erkennbar geworden, wie unterschiedlich die Kurse sind. Ob da eine Regierungskoalition hätte zerbrechen müssen, sei dahingestellt. Denn der liberale Gedanke der Freiheit, die Emanzipation auf sozialer Seite, wir verbinden das als SPD, sozialliberale Phasen waren auch keine schlechte in diesem Land. Und in diesem Sinne, auch das war ein Fortschritt, den wir in diesen 3 Jahren vorangebracht haben. Danke, dass ich daran mitwirken durfte.
Damit ist die Aktuelle Stunde beendet, und wir sind am Schluss.